NDR Info. Themen des Tages.
Vor dem Regieren kommt das Koalieren und davor steht das Sondieren. In diese Phase der Regierungsbildung sind wir eingetreten heute. CDU, CSU und SPD sitzen an einem Tisch und loten Gemeinsamkeiten oder zumindest zusammen Verantwortbares aus. Natürlich eines der Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem blicken wir auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus und auf den Ausgang des Prozesses in Verden um den Dreifachmord eines Soldaten. Seit 11.15 Uhr heute Vormittag läuft die Regierungsbildung in Berlin und sie könnte dauern. Heute, das haben alle schon vorher deutlich gemacht, ging es noch nicht um Inhalte. Aber worum dann und wie viel Zeit gibt man sich? Hans-Joachim Viehweger in Berlin, wie kann man denn am Nachmittag aus den Gesprächen? Müssen erst Vereisungen aufgetaut werden oder geht man professionell in die Gespräche und hat den Wahlkampf im Grunde abgehakt?
Also klar ist, es gibt für die Parteien verschiedene Phasen. Erstmal duellieren bis zum Wahltag, dann sich selber sortieren nach dem Wahltag, nach dem Wahlergebnis und dann eben sondieren. Da sind wir jetzt immerhin schneller als gedacht. Wie das jetzt intern lief, das wissen wir noch nicht, aber immerhin gab es ein Statement von drei Generalsekretärinnen von CDU, SPD und CSU. Und da war dann von den Gesprächen in einer offenen und konstruktiven Atmosphäre die Rede, was man halt so sagt. Und aber, dass es nächste Woche weitergehen soll.
Die SPD wollte ja eigentlich, dass der bisherige Oppositionsführer Friedrich Merz sich für sein Abstimmungsverhalten mit der AfD beim Migrationsantrag und beim Gesetzentwurf um Entschuldigung bittet. Das kann man sich aber eigentlich kaum vorstellen.
Also ich glaube, aus dieser Phase sind wir jetzt so langsam raus, auch weil man eben nicht auf Dauer weiter Wahlkampf machen kann. So zumindest höre ich das auch aus den Worten von Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, heraus.
Vor die Klammer muss gezogen werden, Vertrauen und Verlässlichkeit. Man muss aus dieser gescheiterten Ampelregierung lernen. Dauerstreit schadet nicht nur den Akteuren, sondern auch der Demokratie. Und es braucht eine stabile Basis für Vertrauen und Verlässlichkeit, dass man wirklich gut zusammenarbeiten will, dass es nicht um einzelne Geländegewinne für Parteien geht, sondern um die Lösung der großen Probleme. Und das ist das, landwirtschaftlich voranzubringen, die soziale Sicherheit den Menschen zu geben, auch eine wirtschaftliche Sicherheit und natürlich auch die innere Sicherheit.
Also klar auf die Zukunft ausgerichtet, so diese Worte von Manuela Schwesig.
Hat man denn auch heute schon Terminkalender gezückt und Tage geblockt in den kommenden Wochen für den weiteren Fortgang?
Also einen offiziellen nächsten Termin kennen wir noch nicht. Viele rechnen mit Donnerstag in der kommenden Woche, also nach der Wahl in Hamburg, nach den närrischen Tagen im Rheinland und dem politischen Aschermittwoch, unter anderem ja in Bayern. Aber auch der Dienstag ist in der Spekulationstrommel drin.
Und wird man sich dann immer regelmäßig mit den eigenen Parteien und Fraktionen rückkoppeln oder auch der Öffentlichkeit sogar Einblick in den Fortgang geben? Oder haben die Verhandler Prokura und erst am Ende der Sondierung wird etwas mitgeteilt?
Also der Eindruck heute war, das Ganze ging schon recht geräuschlos über die Bühne, bis auf Manuela Schwesig, die wir gehört haben. Die hat sich eigentlich niemand länger geäußert, außer lief gut und solche Worte, die man halt den vielen wartenden Journalisten zuwirft, damit man zumindest irgendwas von ihnen, von den Politikern mitbekommt. Also meine Erwartung ist, dass es zunächst tatsächlich in dieser Geräuschlosigkeit weitergeht, dass man intern Prozesse schon vorbereitet hat, wie man sich abstimmt mit den eigenen Fraktionen, aber eben weniger mit der Öffentlichkeit.
Hans-Joachim Viehweger, nicht nur die SPD, aber eben auch die SPD braucht es und die CDU ohnehin, um im alten oder neuen Bundestag zur Mehrheit für ein zweites Sondervermögen Bundeswehr zu kommen. Nicht nur Trump, auch Deutschlands Verbündete in Europa warten darauf. Laufen dazu parallel Gespräche oder war das womöglich auch Thema heute?
Nun, es gab einen Überraschungsgast. Es gab ja 9 Vertreter von CDU, CSU und 9 Vertreter von SPD. Aber dann kam noch ein 10. für die SPD dazu, nämlich Finanzminister Jörg Kukis. Und der hat, so hieß es dann in dem gemeinsamen Statement, einen Überblick über die Haushaltslage gegeben. Und dann war weiter eben auch von Herausforderungen die Sprache, über die jetzt nun in den kommenden Wochen eben die Gespräche geführt werden müssen. Und wir wissen ja, wenn man das tatsächlich schnell machen möchte mit diesem sogenannten Sondervermögen, also den zusätzlichen Schulden für die Bundeswehr, und wenn man das womöglich mit dem alten Bundestag machen möchte, dann hat man keine Zeit zu verlieren, denn spätestens am 25. März konstituiert sich der neue Bundestag mit neuen Mehrheitsverhältnissen, unter anderem eben mit diesem Umstand, dass AfD und Linke, wenn sie zusammen abstimmen, mehr als ein Drittel der Stimmen haben und zum Beispiel Grundgesetzänderungen gemeinsam verhindern könnten.
Informationen von Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger. Also, man sitzt um einen Tisch, man liegt nicht auf der Couch. Aber trotzdem ist klar, Wunschpartner war man nie. Eile beim Verhandeln hilft nicht weiter. Und im Wahlkampf hat man bei den eigenen Wählern, vor allem aber bei den eigenen Mitgliedern, Erwartungen geweckt, die man nicht erfüllen kann, aber auch nicht enttäuschen darf. Darüber habe ich am Nachmittag mit Roman Trötschel gesprochen, Professor für politische Psychologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Manuela Schwesig ist im Verhandlungsteam der SPD. Die Ministerpräsidentin hat heute vor dem Auftakt gesagt, Dauerstreit schadet der Demokratie. Es braucht eine stabile Basis für Vertrauen und Verlässlichkeit. Aber Koalitionsverhandlungen sind doch auch eine Form des Streites und die Verlässlichkeit erweist sich eigentlich erst hinterher.
Also Verhandlungen haben immer mehrere Komponenten. Sie haben ja natürlich einerseits die Komponente, dass jede Seite versucht, die eigenen Interessen und Positionen durchzusetzen. Aber es sind halt natürlich auch immer Situationen, in denen man nur gemeinsam eine Einigung erzielen kann. Und umso wichtiger ist genau das, was Frau Schwesig vorgeschlagen hat und worauf sie hingewiesen hat, soziales Kapital. Ohne Vertrauen und ohne gegenseitige Verlässlichkeit wird man nicht Erfolg haben in den Sondierungsgesprächen und schon gleich gar nicht in den Koalitionsverhandlungen. Und umso wichtiger ist es, dass man die richtige Atmosphäre von Anfang an schafft.
Wie geht man dann in die eigentlichen Verhandlungen? Erst beschnuppern und dezente Vorstöße in einzelnen Punkten sowie in Tarifverhandlungen? Oder muss man zuerst Pflöcke einschlagen? Merz hat das ja im Grunde schon im Wahlkampf gemacht. Wenn das und das in der Migration nicht beschlossen wird, dann geht gar nichts.
Also solche Pflöcke einzuschlagen, die da nicht zu verhandeln sind, widersprechen natürlich völlig dem Grundprinzip von Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen. Es ist jetzt eine andere Phase, wo nicht mehr über Positionen gesprochen wird, sondern über Lösungsansätze. Und ein erster wichtiger Zugang ist natürlich, dass man versucht, schon früh in diesem Prozess Einigungen zu erzielen. Und zwar können das ganz einfache Einigungen sein, zum Beispiel, indem man sich auf eine Agenda des Verhandelns einigt. Da spricht man auch überhaupt nicht über Inhalte, sondern man sagt, wir werden erst diese Themen behandeln, dann jene. Wir werden über diesen Zeitraum des Koalitionsvertrages sprechen. Und das sind relativ einfach zu erzielende Einigungen, bevor es dann ans Eingemachte geht. Also eine Atmosphäre des gemeinsamen Lösungenfindens zu schaffen, ist ein ganz wichtiger Schritt.
Sind die anstehenden Verhandlungen symmetrisch, weil beide aufeinander angewiesen sind? Oder sind sie asymmetrisch, weil die Union ja schon mal rechts geblinkt hat, die Entrüstung ausgehalten hat und auch gleich nach der Wahl mit dem anti-linken Fragenkatalog, ja, so eine Art Stinkbombe geworfen hat? Und der Sound ist ja immer, wir können auch ganz anders. Der ist doch immer damit dabei.
Ja, das beschäftigt die beiden Parteien natürlich jetzt schon seit sehr langer Zeit und das stört natürlich massiv auch die Atmosphäre und das wechselseitige Vertrauen. Ich glaube aber, die viel größere Herausforderung für diese Verhandlungen ist im Vergleich zu vorherigen Koalitionsverhandlungen, dass es jetzt nicht mehr darum geht, sich gegenseitig was zu gönnen, wie in früheren Koalitionsverhandlungen, dass jede Seite ihr Profil schärfen kann, indem man bestimmten Wählergruppen bestimmte positive Dinge zukommen lässt, sondern aufgrund der angespannten gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage ist natürlich die zentrale Herausforderung, jetzt Lasten und Herausforderungen zu verteilen, Zugeständnisse zu machen, die der eigenen Identität widersprechen und auch Kröten zu schlucken, sage ich jetzt mal, die möglicherweise der eigenen Wählerschaft oder der eigenen Partei schwer zu verkaufen sind. Aber das ist, glaube ich, notwendig, weil man ja nicht mehr so häufig möglicherweise die Zeit hat, in einer sogenannten großen Koalition zu einer Einigung zu kommen.
Aber das Modell Merkel, das Sie schon skizziert haben, das dreimal funktioniert hat, dass jeder sich was Schönes aussuchen und das umsetzen darf, das funktioniert eben nicht mehr. Es sei denn, man sagt, ihr könnt euch Lieblingsressorts aussuchen, auch wenn ihr in denen kein Geld auszugeben mehr habt.
Ja, an der Stelle funktioniert das natürlich noch, aber auch da langfristig wird es natürlich schwierig, weil man dann ja Ressorts übernimmt, in denen man nicht mehr so glänzen kann und etwas zu verteilen hat, sondern eher über Einsparungen und Kürzungen die Politik betreiben muss. Also es wird eine viel herausfordernde Verhandlungssituation als in den vorherigen Jahren.
Roman Trötschel, Professor für politische Psychologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg.
NDR Info. Die Meinung.
Es liegt in der Natur von Hauptstadtjournalisten, dass sie alles über Verhandlungen hinter verschlossenen Türen erfahren wollen, am besten bevor alle daran Beteiligten verstanden haben, was da beraten und beschlossen wurde. Aber Torben Ostermann meint in seinem Kommentar jetzt, lasst sie mal in Ruhe.
Wenn das klappen soll mit dem, was man früher Große Koalition nannte, dann sind diese Tage jetzt ganz besonders wichtig. Denn jetzt zeigt sich, ob man einander vertrauen kann. Der Wahlkampf war hart, teilweise schmutzig, in jedem Fall aber geprägt von persönlichen Herabwürdigungen. Es sind Verletzungen entstanden, auf beiden Seiten, bei der Union und der SPD. Und so ist es gerade für die kommenden Tage wichtig, möglichst wenig zu hören von denen, die jetzt verhandeln. Möglichst wenig Statements, möglichst keine spitzen Bemerkungen. Jetzt zählt volle Konzentration. Handys ausmachen, bohrende Fragen von Journalisten ignorieren und stattdessen überlegen, was dieses Land jetzt braucht. Nur so kann Vertrauen entstehen, untereinander und bei der Bevölkerung. Es mag ein naiver Gedanke sein, er wird dadurch aber nicht falsch. Zu oft sind in den letzten Jahren Informationen aus vertraulichen Sitzungen rausgegeben worden. Die schnelle Schlagzeile löst offenbar einen großen Reiz aus. Widersteht diesem Reiz, möchte man den Verhandlern zurufen. Vertrauen entsteht langsam und geht schnell wieder kaputt. Und wenn es stimmt, dass es jetzt auf die demokratische Mitte ankommt, dass es vielleicht sowas wie die letzte Chance ist, um ein weiteres Erstarken der Ränder zu verhindern, dann kann der Wunsch nur sein, jetzt möglichst wenig aus den Verhandlungen zu hören. Rote Linien sind den meisten Menschen wahrscheinlich egal. Und eine Schlagzeile heute ist morgen schon wieder vergessen. Miteinander reden ist gut, einander vertrauen ist besser.
Die Meinung von Berlin-Korrespondent Torben Ostermann. Heute Abend ist Wahlkampfabschluss in Hamburg. CDU-Chef Merz ist da, auch Außenministerin Baerbock. Und natürlich die Spitzenkandidaten im Bürgerschaftswahlkampf. Wer letzte Entscheidungshilfe brauchte, viele haben allerdings längst per Brief ihre 2x5 Stimmen verteilt, der konnte sie auch im NDR Triell suchen. Frauke Reinig über die Ausgangslage vor dem Wahlabend am Sonntag.
10 Jahre regieren SPD und Grüne hier gemeinsam und daran will der erste Bürgermeister Peter Tschentscher auch nichts ändern. Er wird nach der Wahl als erstes mit Katharina Fegebank in Kontakt treten, verspricht der SPD-Politiker im NDR Triell und gratuliert der grünen Koalitionspartnerin noch freundlich zum Geburtstag. CDU-Spitzenkandidat Dennis Thiering legt sich auch fest. Mit den Grünen würde er auf keinen Fall regieren. Stattdessen gibt es ein vorsichtiges Angebot für eine mögliche große Koalition. Beim Thema Wohnungsbau, Verkehr, Hafenwirtschaft und Sicherheit sind die inhaltlichen Gräben aber deutlich. Und Peter Tschentscher betont, dass er mit der CDU nicht kann und nicht will. Das sagt auch die grüne Katharina Fegebank. Sie wirft der CDU Schwarzmalerei vor, verweist auf massive Investitionen der rot-grünen Regierung und auf, Umfragen zufolge, glückliche Bürgerinnen und Bürger in der Stadt.
Sie hören die NDR-Info-Themen des Tages. Wenn die USA nicht gewesen wären, der Abwehrkampf gegen die russische Invasion wäre nicht mehr möglich. Die Ukraine würde vielleicht nicht mehr existieren. Das weiß die ukrainische Führung, das weiß die US-Administration. Die Europäer wären zumindest nicht aus dem Stand fähig, den US-Anteil an der Waffenhilfe zu ersetzen und damit die Ukrainer und sich selbst zu schützen. Donald Trump will nun eine Gegenleistung für die Hilfen unter Joe Biden. Zugriff auf Bodenschätze. Volodymyr Zelensky und Trump sitzen sich nun gerade im Weißen Haus gegenüber. Und Rebecca Barth schildert die Erwartungen in Kiew.
Ist Volodymyr Zelensky gerade dabei, sein Land zu verkaufen? Diese Darstellung weisen in der Ukraine viele zurück. Der sogenannte Rohstoffdeal, der heute in Washington unterschrieben werden soll, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als nicht viel mehr als eine vage formulierte Absichtserklärung. Vorausgegangen waren kurze, aber offenbar hart geführte Verhandlungen unter massivem Druck der Amerikaner. Und doch, den Ukrainern ist es trotz allem gelungen, offenbar bessere Konditionen auszuhandeln, meint der ukrainische Abgeordnete Oleksandr Mereschko im ukrainischen Radio. Das ist ein bedeutender politischer und diplomatischer Sieg für die Ukraine. Eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Denn es ist auch ein Sieg für Trump, weil er etwas präsentieren kann. Es ist sein erster Sieg auf der internationalen Bühne. Er kann seinen Wählern ein Dokument vorlegen, das seiner Meinung nach zeigt, dass er er im Gegensatz zu Biden, der Ukraine nicht nur kostenlos hilft, sondern dafür auch etwas bekommt für die Vereinigten Staaten. Im Tausch gegen die Rohstoffe wollte der ukrainische Präsident von den Amerikanern eigentlich Sicherheitsgarantien haben. Doch die scheinen aktuell in weiter Ferne zu liegen. Hinzu kommt, unter Trump sind die USA nicht einmal mehr ein zuverlässiger Verbündeter für die Ukraine. Es gibt viel zu besprechen in Washington, sagt Präsident Zelensky in dieser Woche auf einer Pressekonferenz. First of all, I have questions. Ich habe Fragen und wir benötigen dringend ehrliche Antworten. Bei uns herrscht Krieg und wir müssen wissen, worauf wir zählen können. Der Besuch vor einem Treffen mit Putin ist ein sehr gutes Signal. Das Telefonat zwischen Trump und Putin über die Köpfe der Ukrainer hinweg war für viele Menschen im Land ein großer Schock. Nun geht es für die Ukraine darum, die USA als Unterstützer nicht ganz zu verlieren. Ohne die Vereinigten Staaten sei kein Frieden in der Ukraine möglich, betont Volodymyr Zelensky immer wieder. Denn auch für die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands benötige Europa die Unterstützung aus Washington. Da sind sich Sicherheitsexperten einig.
I want to coordinate our position.
Ich will unsere Position mit der Position der USA koordinieren. Der Krieg findet hier statt. Die ukrainische Position hat für mich Priorität. Ich möchte Trump sagen, wie ich die Position der Europäer verstehe, denn wir haben uns oft abgesprochen. Ich denke, ich weiß, wozu die Europäer bereit sind, wie sie helfen können und welche strategische Rolle sie einnehmen können bei zukünftigen Sicherheitsgarantien.
And what strategic role of EU will play for Ukraine in future Security guarantees.
Er wolle Trump direkt fragen, sagt Volodymyr Zelensky, ob die US-Militärhilfen in Zukunft eingestellt würden, ob man in diesem Fall nicht Waffen direkt bei US-Herstellern kaufen könnte und welche Rolle dabei eingefrorene russische Vermögenswerte spielen könnten. Dem ukrainischen Präsidenten steht ein womöglich entscheidendes Treffen in Washington bevor. Das Rohstoffabkommen scheint da eher eine Nebenrolle zu spielen.
Rebecca Barth aus Kiew und über die laufenden Gespräche habe ich kurz vor deren Beginn mit Washington-Korrespondentin Julia Kastein gesprochen. Ist dieses Abkommen wirklich eine bloße Absichtserklärung ohne Zahlen und Fristen oder ist das eine Lizenz zum Ausbeuten und die Ukrainer bekommen im Gegenzug ein Reservat und Glasmurmeln?
Nein, es ist tatsächlich eine bloße Absichtserklärung. Noch völlig unklar auch, wie die Amerikaner letzten Endes davon werden profitieren können. Dazu steht wirklich nichts darin drin. Das muss alles noch ausgehandelt werden, wenn es darum geht, wie dieser sogenannte Wiederaufbaufonds dann tatsächlich ausgestaltet wird. Noch sind wir da nicht, auch wenn Donald Trump immer von einem Deal spricht. Ein wirklicher Deal ist es nicht.
Und wird Trump auf den Wunsch nach Sicherheitsgarantien im Gegenzug eingehen oder ist die Rohstofferschließung durch US-Unternehmen im Grunde die Sicherheitsgarantie, weil das vielleicht die gleiche Funktion erfüllt wie eine Truppenstationierung? Putin kann nicht wagen, ja, sie zu bombardieren oder einzunehmen.
Also wenn es dazu kommen sollte tatsächlich, dass amerikanische Unternehmen beteiligt werden an der Rohstofferschließung und das steht in diesem Abkommen, soweit ich den Entwurf kenne, nicht drin bisher, dann könnte das so eine Art Sicherheitsgarantie sein. Trump hat auch in dieser Richtung schon laut gedacht, aber noch sind wir davon ja sehr weit entfernt. Das, was an tatsächlichen Sicherheitsgarantien von anderen gefordert wird, sei es der NATO-Beitritt, den die Ukraine gerne hätte, den Trump rundherum ablehnt, den aber auch schon Biden sehr skeptisch gesehen hat. Oder seien es Sicherheitsgarantien, wenn es darum geht, einen Frieden abzusichern durch europäische Friedenstruppen. Das haben die Franzosen und die Briten gefordert diese Woche in Gestalt ihrer Regierungschefs. Die waren ja auch dort, Starmer und Macron. Die wollten eben gerne, dass wenn sie schon Truppen stellen, um einen möglichen Frieden irgendwann zu sichern, dass dann die Amerikaner quasi aus zweiter Reihe Schützenhilfe leisten. Auch dazu ist Trump nicht bereit. Stattdessen betont er immer wieder, dass er Putin vertraut.
Nach Trumps Verständnis hat ein Telefonat mit Zelensky ihm ja vor Jahren das Impeachment-Verfahren eingebracht. Ist das Verhältnis der beiden auch persönlich überhaupt noch belastbar?
Also es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Verhältnis. Da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Und insofern wird es auch für Volodymyr Zelensky ein schwieriger Besuch sein. Für ihn besteht, glaube ich, der Hauptsieg darin, dass es sowieso überhaupt stattfindet. Das ist ja schon mal von großem Symbolwert. Eine Weile sah es ja so aus, als ob vielleicht Donald Trump sich vorher schon mit Wladimir Putin trifft und irgendwie gearteten Friedensdeal völlig an der Ukraine vorbei abschließt mit dem russischen Präsidenten. Also insofern, ja, das wird schwierig für ihn. Donald Trump wurde gestern ja gefragt, ob er immer noch zu dieser Aussage stehen würde, dass Zelensky ein Diktator sei. Da wollte er sich dann nicht mehr dran erinnern und hat gesagt, das glaube ich gar nicht, dass ich das gesagt habe, als wenn das nur irgendwie eine Lappalie ist. Man hat manchmal hier als Beobachterin auch den Eindruck, dass er nicht wirklich versteht, was er mit diesen Äußerungen so anrichtet in der Welt, beispielsweise in der Ukraine. Aber es ist ein schwieriges Verhältnis. Trump hält Zelensky nach wie vor für hauptverantwortlich für den Krieg, wenn nicht sogar nur für den Start, dann auf jeden Fall dafür, dass es so lange schon dauert. Und ich fürchte, deshalb wird es für Zelensky sehr schwierig werden, in diesen Gesprächen wirklich substanziell noch viel rauszuhandeln.
Sie haben es erwähnt, mit Präsident Macron und Premier Starmer waren diese Woche schon zwei schwergewichtige Europäer bei Trump. Ist Trump dadurch erkennbar beeinflusst, vielleicht umgestimmt worden, oder zieht die Administration ihren Russland-Ukraine-Plan durch, den wir aber ja eigentlich nicht kennen?
Genau, wenn wir nur wüssten, was eigentlich der Russland-Ukraine-Plan genau ist, dieser Trump-Regierung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da viel in Bewegung gekommen ist. Es war zwar nach außen hin ein Lovefest mit Emmanuel Macron, wurde wahnsinnig viel getätschelt und Hände geschüttelt und sich gegenseitig gelobt. Keir Starmer hatte einen Brief des Königs dabei, der Trump nach Windsor einlädt. Das findet Donald Trump natürlich ganz toll. Also da wurde schon massiv versucht, die Charmoffensive zu fahren, gut Wetter zu machen. Aber substanziell, soweit wir wissen, ist dadurch nichts rausgekommen. Und ich bin auch nicht sicher, ob sich die US-Regierung wirklich komplett einig ist, wie sie jetzt weiter verfahren will.
Julia Kastein aus Washington. Hintergründe zum diplomatischen Ringen um die weitere US-Hilfe. Heute auch in unserer neuen Folge des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Zu hören in der ARD-Audiothek, wie auch diese Themen des Tages, jeden Tag. Und in einer kürzeren Fassung um 18.05 Uhr hier auf NDR Info. Ein gekränkter Mann, eine fürchterliche Tat, 4 getötete Opfer. Fast eine Hinrichtung, so die Staatsanwältin heute. Der Soldat, der vor fast genau einem Jahr so im Landkreis Rothenburg den neuen Freund seiner Ex-Frau, dessen Mutter und die beste Freundin der Ex-Frau und deren Tochter tötete, muss lebenslänglich ins Gefängnis. Dass der Prozess vor dem Landgericht Verden so enden würde, war auch der Verteidigung klar. Sie will nun Rechtsmittel einlegen, damit der verurteilte 33-Jährige eine Chance behält, irgendwann freigelassen zu werden. Aus Verden, Maren Mommsen.
Überrascht war heute wohl niemand im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Verden in Niedersachsen, als das Urteil für den 33-jährigen Angeklagten verkündet wurde. Lebenslang für die Mordserie vor einem Jahr mit insgesamt 4 Toten im Landkreis Rothenburg. In 2 Privathäusern in Schesel und in Botel. Gerichtssprecherin Sarah Teufel.
Der Schuldspruch lautet auf Mord in 3 Fällen. In einem Fall in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung. Darüber hinaus wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
Der Angeklagte hatte im Prozess gestanden, in der Nacht zum 1. März vergangenen Jahres 4 Menschen aus dem Umfeld seiner Frau erschossen zu haben. Den 30 Jahre alten neuen Lebensgefährten seiner früheren Frau und dessen Mutter in Schesel und keine halbe Stunde später die beste Freundin seiner Frau. Dass er bei dem Schuss auf die Freundin auch deren 3-jährige Tochter mittötete, habe er nicht gesehen, hatte der Angeklagte erklärt. Das glaubten ihm die Richter auch, weil die Freundin ihre 3-jährige Tochter in einer Decke vor dem Bauch hielt. Die Tochter wurde mit dem gleichen Schuss getötet, der auch ihrer Mutter das Leben kostete. Die Richter stellten auch die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, wenn das Urteil rechtskräftig wird, dass der Angeklagte nicht schon nach 15 Jahren den Antrag stellen kann, seine Strafe zur Bewährung auszusetzen, sondern erst viel später. Die Angehörigen der Opfer zeigten sich mit dem Schuldspruch zufrieden, sagte deren Anwalt Steffen Hörnig von der Göttinger Kanzlei für Opferrechte.
Wir sind mit dem Urteil völlig okay. Es ist der erwartete Urteilsspruch geworden und die Kammer ist vollumfänglich den Anträgen von Staatsanwaltschaften und Nebenklage gefolgt Und das ist gut so und auch richtig so.
Von den Angehörigen der Getöteten, also Ehepartner, deren Kinder und auch die geschiedenen Partner, wollte sich unmittelbar nach dem Urteil niemand äußern. Auch die Anwälte hätten noch nicht mit ihnen reden können, so Anwalt Hörnig.
Also wir haben jetzt noch keinen unmittelbaren Kontakt gehabt. Ich habe Reaktionen beobachtet von den Angehörigen, die im Saal gewesen sind. Mit den anderen werden wir telefonieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass alle Angehörigen sehr erleichtert sind über den Urteilsspruch.
Die drei hinterbliebenen, relativ jungen Kinder litten aber immer noch sehr darunter, dass sie einen Elternteil verloren hätten. Einige hatten zum Teil die Schüsse direkt miterlebt. Deshalb seien sie alle in Therapie und würden das wohl auch noch lange Zeit bleiben. Mit dem heutigen Urteil ist das Verfahren aber vermutlich noch nicht zu Ende. Die Verteidigerin des Angeklagten kündigte noch im Gericht an, Revision einlegen zu wollen. Weil der vorsitzende Richter am Ende der Urteilsverkündung gesagt hatte, er habe in seinen 3 Jahrzehnten als Richter noch keinen Fall wie diesen erlebt, bei dem in einer halben Stunde 3 Menschen erschossen worden seien. Er hoffe, dass das Urteil nun Frieden bringe und auf weitere Rechtsmittel verzichtet werde. Das wertete die Verteidigerin als parteiische Äußerung gegen ihren Mandanten.
Maren Mommsen aus Verden am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Freitag.